Hallo und herzlich willkommen zu Pod of Rock, eurem Podcast-Magazin rund um Metal, Rock und allem drumherum. Präsentiert von EMP. Wir drehen den Verstärker für euch auf 11 und zwar jede Woche. Und jetzt viel Spaß mit einer neuen Episode Pod of Rock und eurem Host Josef Lex.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin's mal wieder, euer Lieblings-Josef. Das Frühjahr strahlt aus voller Kanone. Das Leben fühlt sich langsam wieder so an, wie es sich anfühlen soll. Sonnenstrahlen kitzeln unsere Oberhaut beim durch die Stadt gehen und EMP Port of Rock hören. So geht's nicht nur euch, so geht's auch mir und so geht's auch meinem zauberhaften Gast, den ich heute in meiner Episode habe. Eine Künstlerin, die schon seit sehr, sehr jungen Jahren unterwegs ist auf den Bühnen Deutschlands und das heute immer noch ist und zwar sehr erfolgreich, die brillante Jennifer Haben von Beyond the Black ist heute bei mir zu Gast. Hallo Jennifer!
Hallihallo, vielen Dank für die Einladung.
Liebe Jennifer, wie darf ich dich nennen? Jennifer, Jenny, Jenna Rooney?
Völlig egal.
Dann würde ich dich Jenny nennen, weil das
macht... Jenna Rooney finde ich aber auch ganz lustig, habe ich noch nie gehört. Nee, Jennifer ist gut.
Machen wir Jennifer, bleiben wir bei Jennifer. Yes. Jennifer, du bist ja schon echt extrem lang als Musikerin unterwegs, vornehmlich als Sängerin, hast auch... Ich hab Wikipedia durchstudiert, alles, was unter deinem Namen zu finden war. Und ich bin irgendwann mal rausgekommen bei der Stimme des Jahres, verliehen durch den Kika.
Ja, yeah. Das war 2007, ne?
Das war...
War ich 11 Jahre alt.
So um die Ecke.
Genau.
Wie kam es dazu, dass du schon so früh in die Musikindustrie reingedonnert bist? Und wir werden so ein bisschen im Verlauf des Interviews ein bisschen die Entwicklung von der zauberhaften Frau Jennifer Haben ein bisschen mitbetrachten. Deswegen, genau, ja. Also, war das so ein Initial, boah, ich bin 11 Jahre alt, hab voll Bock, Mucke zu machen, hab hier die Gelegenheit und kaboom? Oder wie ging das vor sich?
Naja, also es war eigentlich eher so... Wie Kinder halt sind, die machen halt einfach irgendwas. Und ich habe halt schon immer Musik gemacht. Ich habe mit 4 das erste Mal vor Leuten gesungen, weil ich halt einfach das schon immer gemacht habe und immer gesungen habe und dann die Gelegenheit da war. Und mit 5 bin ich dann schon in den Chor gegangen, habe da meine ersten Soli bekommen, dann recht schnell und so und war das halt einfach gewohnt. Und das sieht man auch, wenn man die heute mal nochmal die Videos auspackt. Es ist total spannend zu sehen, wie entspannt ich war, wenn ich da auf der Bühne einfach nur singen musste. Und sobald mich jemand was gefragt hat, wie ich heiß oder egal wie einfach die Frage war, dann bin ich nervös geworden. Aber beim Singen war immer alles entspannt. Das war genau meine Welt und ist sie bis heute.
Das finde ich tatsächlich sehr, sehr bewundernswert. Dann gab es dazwischen nochmal ein paar interessante Stationen. Du warst auch Teil einer Girlband.
Genau, das ist entstanden durch eben diesen Gewinn von dieser besten Stimme beim Kika. Mhm. Und genau, da wurden die Gewinnerinnen, die Jahr für Jahr da dabei waren, in einer Band zusammengesucht sozusagen. Und da ich zu dem Zeitpunkt, also ich hatte noch eine andere Band, ich hatte mit 9 quasi meine erste Band gegründet, mit meinem Bruder zusammen und mit paar aus der Klasse, weil wir da eigentlich nur für die Grundschulen ein Abschlusskonzert geben wollten und dann haben wir 5 Jahre lang weitergemacht. So kommt das manchmal einfach so aus Zufall. Aber genau, und dann habe ich danach aber gesagt, okay, ich möchte es gerne ein bisschen größer anfassen. Das war dann erster Deal mit einem Major-Label und ich hatte da einfach Bock, Sachen auszuprobieren. Da habe ich auch die ersten Interview-Erfahrungen gemacht und so. Und ja, ich wollte das halt unbedingt, bis ich gemerkt habe, okay, Deutschpop ist wirklich nichts für mich.
Das war dann auch der nächste Schritt und plötzlich bist du bei Beyond the Black. Da waren bestimmt noch Schritte dazwischen, die auf Wikipedia nicht so zu finden sind.
Ja, also ich habe recht viel dazwischen gemacht. Also ich war recht froh, als wir dann diese, wir haben ja nur ein Jahr so viel gemacht. Und dann habe ich halt 4 Jahre lang Songs geschrieben mit verschiedensten Leuten, an verschiedensten Orten. Ich war recht oft in London, ich war auch schon in L.A. gewesen und habe da irgendwie mit Leuten geschrieben und ganz, ganz viele Sachen einfach ausprobiert, in verschiedensten Musikrichtungen tatsächlich auch. Und wollte einfach rausfinden, okay, wo fühle ich mich am wohlsten?
Und wie kam es dann zum Symphonic Metal als Wohlfühlposition?
Naja, also ich habe tatsächlich in meiner ersten, wie auch in der Saphir-Band, lustigerweise auch die Rockröhre, das war so meine Rolle immer gewesen, weil es einfach mein Ding war. Und wir haben auch mit der ersten Band auch AC/DC und solche Klassiker halt einfach gespielt. Und ich habe das schon immer gemocht und ich habe dann beim Songwriting auch mit Rock gestartet. Bin dann irgendwie über Singer-Songwriter und so weiter halt echt ausprobiert und habe dann aber gemerkt, okay, aber da ist nicht alle Emotionen dabei, die ich eigentlich gern ausdrücken will. Und dann bin ich quasi zurückgegangen zu diesem Rockigen und habe es dann nochmal überzeichnet. Und ich liebe ja auch Filmmusik und das alles zu kombinieren in einer Musikrichtung, das war halt einfach Symphonic Metal. Und da habe ich mich einfach extrem wohl gefühlt und konnte alles einfach ausdrücken, was ich so in mir hatte.
Quasi als so ein vollständiges Jennifer-Sprachrohr.
Richtig, ganz genau.
Abgespaced. Ich find diese Entwicklung extrem, extrem spannend, weil diese Art von Entwicklung hat natürlich auch in manchen Stellen so ein bisschen zu Kritik geführt, da du ja anno dazu mal als junges Mädel schon irgendwie Teil von so einem Casting-Gig warst.
Ja, klar.
Wie geht man professionell mit dieser Art von Kritik um, wenn man die denn bekommt? Das ist ja auch was, das euch bei Beyond the Black ab und zu mal über die Füße stolpert.
Ach, also klar, ich kann auf jeden Fall verstehen, wo das alles herkam immer, aber wie man damit umgeht, das kann ich eigentlich, also man muss es halt irgendwie aushalten, man wird damit konfrontiert und irgendwann lernt man das automatisch, glaube ich, damit umzugehen, je mehr da passiert. Und natürlich brauchst du auch eine Basis zu Hause, einen Anker zu Hause und den hatte ich immer gehabt und das war meine Rettung eigentlich auch, dass ich halt, egal was da kam, egal wer da irgendwie mir was Böses wollte oder wo ich halt zu vielen Kommentaren unterwegs war, war immer Zuspruch da, immer jemand, der gesagt hat, ey, hör da nicht drauf. Auch in meinem Business-Umfeld waren alle irgendwie immer auf meiner Seite und da bin ich bis heute so unfassbar dankbar. Und das war der Grund, warum es dann auch funktioniert hat und ich heute natürlich auch sagen kann, okay, egal, was die Leute schreiben, mir ist wurscht.
Ja. Wenn es bei dir kein Symphonic Metal geworden wäre, was für eine Musikrichtung wäre es dann geworden?
Weiß ich gar nicht. Ich habe ja gerade erklärt, eigentlich ist es genau ich. Ich muss aber auch gestehen, ich liebe auch Musicals. Die Art des Gesangs war immer noch so ein Punkt, wo ich dachte, okay, vielleicht ist es auch nicht ganz meine Welt, aber ich selber singend, tanzend, schauspielernd, das habe ich schon immer irgendwie gefühlt. Und ich glaube, wenn ich den Weg nicht eingeschlagen hätte, wäre es irgendwie sowas in der Richtung geworden. Aber ich bin froh, dass ich den Weg gewählt habe, den ich gewählt habe.
Was ist die größte Hürde gewesen in deiner Musikkarriere, über die du galant drüber gejumpt bist?
Die größte Hürde. Pff, was heißt ein galant drüber jumpen?
Die du gemeistert hast.
Die größte Hürde war tatsächlich irgendwie 2016 mit dem Bandchange, wo irgendwie dieser große Bildartikel dann da rauskam und ich irgendwie dachte, okay, meine Welt ist vorbei. Das war schon echt hart. Also diese ganze Presse drumherum und die ganzen Kommentare und wo die Leute persönlich geworden sind und so. Und gar keine Ahnung hatten, was da hinter den Kulissen so passiert ist. Das war das Härteste, was ich so in der Art und Weise dann so mitgemacht habe in meinem Musikbusiness-Bereich quasi. Und bin aber da mit voller Energie und voller Stärke noch größer quasi rausgekommen und bin sehr, sehr froh, dass es alles so war, wie es war.
Als wir den Call gestartet haben, bevor wir aufgenommen haben, hast du davon erzählt, dass du eine Treppe jetzt schwarz streichst. ist Renovieren auch so ein Ding von dir?
Ja, also ich liebe es, Dinge zu bauen. Ich liebe es mir auch, Dinge zu überlegen, die eine perfekte Lösung sein könnten für das, wie man zu Hause quasi irgendwas braucht. Also solche Sachen liebe ich total. Und ich habe auch lustigerweise vor kurzem überlegt, ob ich mal Innenarchitektur studieren soll oder irgendwie sowas in der Richtung, einfach um so einen Ausgleich zu haben zu dem, was ich sonst so habe. Aber es interessiert mich auf jeden Fall total. Und das jetzt ist halt für die Show, für die Tour jetzt im April, also jetzt ein paar Wochen, beziehungsweise je nachdem, wann das ausgestrahlt wird. Genau, für die Tour im April. Und das freue ich mich auf jeden Fall immer wieder, irgendwelche solche Sachen zu machen und ein bisschen zu lackieren, umzubauen, eine Verlängerung zu bauen und solche Sachen. Liebe ich.
Bastelst du auch an dem Bühnenbild mit bei euch?
Das aktuell noch nicht. Also wir sind schon beim Design immer mit am Start, aber du brauchst ja unheimlich viel Expertise, wie du das bauen kannst, damit es auch wirklich stabil ist und auch wirklich dann am Ende der Tour auch immer noch schön aussieht. Weil die Leute, die da arbeiten, die können ja nicht irgendwie mit Samthandschuhen die Sachen anfassen. So. Und genau deswegen braucht man da schon auch immer professionelle Leute, die das individuelle Ding dann genau wissen, wie das funktioniert auf Tour.
Wenn du dir ein Bühnenbild für die kommende Tour selber mit eigenen Händen zusammenklöppeln müsstest, wie sähe das aus und was wäre da drin und unterscheidet es sich radikal von dem, wie euer Bühnenbild gestaltet ist vom Profi?
Also rein die Vision ist auf jeden Fall die ich will. Mhm. So mit dem Profi, klar. Ob ich das so umbauen oder umsetzen könnte, ich bräuchte viel Zeit. Und meinen Papa brauche ich auch. Mein Papa baut das dann mit mir.
Stell dir vor, wir leben in einem Universum, wo du unendlich Zeit hast für solche Aktivitäten.
Dann würde es genauso aussehen, wie es jetzt aussieht.
Ah, tight.
Ja. Es ist nur Expertise und Zeit am Ende.
Das ist tatsächlich die Kombination, auf die es ankommt. Sich auskennen und genügend Zeit dafür haben, das auch
richtig
umzusetzen.
Genau.
Was ist das Verrückteste oder Beknackteste, das du selber jemals gebaut hast, wo du dir hinterher gedacht hast, das war eine Idee auf jeden Fall, ja?
Das war eine Idee. Oh, das Beknackteste, was ich gebaut habe. Ich habe noch nicht so viele beknackte Sachen gebaut. Ich habe meistens so Tische und so Kram gebaut, so mit so doppelten oder multifunktionale Sachen. Aber es hat schon öfter echt viel länger gedauert, als ich das will. Was tatsächlich immer echt viel länger dauert, ist auch diese Cosplay-Geschichte. Ich nähe auch meine eigenen Cosplay-Kostüme und so, bin da aber noch eher im Anfangsstadium, würde ich sagen. Also ich habe bisher schon ein paar gemacht, aber habe ich auf jeden Fall eine große Leidenschaft für. Und das ist natürlich auch so ein Ding, wo du halt meistens echt so 2 bis 3 Mal so lange brauchst, als du eigentlich denkst, weil immer irgendwas dazwischen kommt, was dann nicht so funktioniert, wie du dir das vorstellst.
Wenn wir das Thema Cosplay haben, was ist deine Lieblingsconvention?
Gamescom finde ich schon gut, aber ich muss gestehen, ich war tatsächlich noch nie wirklich irgendwo präsent gewesen. Das ist auf jeden Fall noch auf meiner Bucketlist.
Ich weiß, dass die Leslie diesen Podcast auch verfolgt. Leslie, ich übergebe dir jetzt dann bei der nächsten Gelegenheit die liebe Jennifer, dann könnt ihr miteinander kranken Cosplay-Scheiß machen.
Ah, nice.
Zauberhafte Farbenfuchs. Sehr, sehr talentiert in dem Bereich.
Ja, schön.
Äußerst geschätzt meinerseits. Okay, also die Sachen, die du baust, sind häufig eher funktional. Sind deine Cosplays, also ich habe ja ein bisschen was auf deinem Instagram gesehen. Was würde ein funktionales Cosplay für dich ausmachen?
Ein funktionales Cosplay? Boah, was fragst du mich für Zeug heute?
Ja, das ist ich bin der Typ mit den seltsamen Fragen. Ich glaube, ich habe dich auch vorgewarnt.
Ja, das stimmt. Ein funktionales Cosplay. Ich kann mir gar nichts darunter vorstellen, ehrlicherweise, weil Cosplay ist ja schon mehr auf genau das. Also für mich muss das immer irgendwie so nah wie möglich am Original sein. Kommt natürlich dann auch wieder auf die Expertise an, ob du es hinbekommst. Aber ich habe auch schon Stoffe angemalt und was weiß ich was alles. Hauptsache es sieht genauso aus, wie das dann am Ende ist. Und funktionales Cosplay, weiß ich nicht, wenn man...
Ich hätte vielleicht funktionales Cosplay vorher definieren müssen, oder?
Ja, mach doch mal.
Okay. Ein Cosplay, das über seine Dekorfunktion innerhalb des Cosplays selbst eine Funktion besitzt, die im Alltag praktisch ist. Und welchem Charakter wäre dieses Cosplay nachempfunden? Anders gefragt, welchen Charakter, von dem du dir vorstellen kannst, dass du ihn cosplayst, hat ein Zusatzfeature in seinem Kostüm verbaut, wo du dir denkst, Mensch, das ist praktisch, warum hat das nicht jeder?
Wow. Da fallen mir natürlich sofort Flügel ein, aber mit denen kann man ja meistens trotzdem nicht fliegen, ne?
Es ist, wir leben in einem wunderschönen Paralleluniversum, in dem das geht.
Dann sind es definitiv Flügel. Ich würde echt gern fliegen können. Auch von Show zu Show. Das wäre großartig.
Welcher Charakter mit Flügeln wäre denn dann dein Jam? Bist du dann eher John Constantine-mäßig unterwegs? Oder wir haben noch Flügel?
Millennia Blade of Mikela. Von Death Note. Der, wie heißt der nochmal?
Der, oh Gott. Meine ganzen Weep-Homies hassen mich jetzt, wenn ich nicht weiß, wie der heißt.
Wir googeln's kurz.
Todesgeist aus Death Note.
Ryuk oder sowas?
Ja, aber diese Todesgeister, die haben ja einen speziellen Übernamen. Also der quasi, der diese Gattung von Geist benennt.
Achso, Shinigami meinst du?
Genau.
Yeah, ja, genau. Ja. Ja, Ryuk heißt der. Wie auch immer man das nennt.
Der Shinigami.
Auf jeden Fall mit Flügeln.
Mit Flügeln.
Genau.
Okay. Wo würdest du als allererstes hinfliegen, hättest du Flügel?
Ich würde als allererstes mal wieder nach Japan fliegen wahrscheinlich. Mhm. Echt wunderschön dort. Also ich glaube, ich würde reisen damit. Ganz viel. Mhm. Das mag ich eh. Und mit Flügeln ist es auch noch klimaneutral.
Das darf man
ganz
nicht vergessen.
Praktisch. Das ja, hat, voll.
Ne, wir verballern hier mit unseren Flugzeugen ordentlich CO2 in die Atmosphäre, während so ein Spatz einfach von selber fliegt.
Ist ja,
eigentlich
richtig.
Schon irgendwie
siehst du
unfair.
Mal. Ja, genau. Müsste man eigentlich mal dran arbeiten.
Ja. Privatflügel für jeden ab sofort jetzt.
Ja. Ah, schön. Gibt es bestimmt auch viele Unfälle.
Das will ich nicht hoffen und ich will es auch erst recht nicht heraufbeschwören.
Nein, nein.
Ich habe ein Final Fantasy Cosplay von dir gesehen.
Ja.
Du wirst ja bestimmt schon die Nähmaschine für die nächste Idee aufmunitioniert haben. Wenn ich jetzt eine normale Frage stellen würde zum Cosplayen, dann würde die ungefähr lauten, wie an was für ein Cosplay wirst du dich nach der Tour ransetzen? Um es umzusetzen.
Ich habe noch nichts festgelegt tatsächlich, weil jetzt gerade im Moment ist wieder komplett Konzentration auf Tour, auf Musik. Wir schreiben auch wieder neue Songs. Und man kann ja leider nicht alles parallel machen. Mhm. Haben ja doch alle nur 24 Stunden am Tag. Aber ich mache das ja eh meistens so ein bisschen oder jetzt mittlerweile über meinen Patreon-Account, dass wir irgendwie zusammen als Community entscheiden, was das nächste Kostüm wird im Prinzip. Und das war bei dem hier jetzt auch so und bei dem habe ich jetzt auch ein Cover dazu gemacht und so und in der Art und Weise werde ich es dann wahrscheinlich auch als nächstes Projekt dann nochmal angehen.
Patreon ist ein gutes Stichwort. Ihr habt ja als Beyond the Black auch einen eigenen Fanclub namens Ravens. Das war jetzt nur die Überleitung.
Yeah.
Patreon-Fans, Fanclub, Ravens. Ich als alter Punkrocker kenn ja noch Punkrocker und Metalcorer kennen ja noch Street Crews von damals. Ist es nach dem gleichen Prinzip und ist diese Idee von den Ravens aus einem ähnlichen Gedanken entsprungen. Und wie funktioniert eine moderne Street Crew in Zeiten von Social Media? Das waren 9 Fragen gleichzeitig, ich entschuldige mich.
Street Crew im Sinne von, magst du es nochmal kurz erläutern?
Also Street Crew war damals Leute, die in einer sehr minimalen Kapazität mit einer Band affiliiert waren, die Sticker verteilt haben, meistens ging es damals um leichte Formen der Sachbeschädigung, Polizeiauto mit Sticker vollkleben und so ein Kram, ne?
Poster ja,
aufhängen,
nee.
Poster der Band aufhängen. Nee?
Nee, so ist es nicht geplant gewesen, nee. Wir wollten tatsächlich eigentlich immer die Leute zusammenbringen, tatsächlich. Und da hinzubekommen, dass die sich untereinander finden und auch vielleicht sich zusammenschließen können, um zu Konzerten zu kommen oder so. Und deswegen haben wir halt pro Land jemanden gesucht, der sich drum kümmert, mit uns zusammen, um das halt einfach aufrechtzuerhalten und am Leben zu halten. Mhm. Und das war der Ursprungsgedanke von diesen ganzen Fangruppen, die wir da haben, pro Land im Prinzip. Und das läuft auch echt ganz gut. Die Leute connecten sich ganz viel und das ist echt, echt schön zu sehen, dass die auch teilweise sich da gefunden haben, Freundschaften geschlossen haben und so. Und das finde ich toll. Also wir haben jetzt noch nicht alle Länder voll. Also ich meine, jetzt hören wahrscheinlich nur Deutsche zu. Aber wir suchen da fleißig weiterhin nach Leuten, die da Bock drauf haben, da auch eine Admin-Rolle sozusagen zu erfüllen und da mit uns zusammen dran zu arbeiten, dass das einfach eine schöne Community wird.
Das finde ich sehr, sehr schnuffig.
Hm.
Im Live-Video zu Reincarnation ist im Publikum ein Typ mit einer Pikachu-Mütze. Was ist dein Lieblings-Pokémon?
Ja, den kenne ich sogar.
Ja?
Aber, ja.
Grüße
gehen raus. Nicht persönlich, aber er war zu vielen Konzerten da mit genau dieser Mütze.
Ah, okay.
Ja, aber mein Lieblings-Pokémon war tatsächlich immer Shiggy.
Shiggy?
Mhm.
Shiggy.
Ja, fand ich immer toll.
Ich
weiß nicht warum, fand ich immer toll und war mein Lieblings-Pokémon und ich habe auch ganz viel Pokémon gespielt, ich war auch bei Pokémon Go dabei, habe ich schön in der Uni, bin ich da rumgelaufen und habe meinem Dozenten gezeigt, wo die Pokémon sitzen. Das war lustig. Ja, und dann irgendwann hat es sich ja wieder gelegt. Aber ich glaube, mein Bruder ist auch immer noch mit am Start und meine Mom auch, lustigerweise. Ja,
es ist besser als einfach nur so spazieren gehen, finde ich.
Ja, das stimmt. Du machst das auch noch?
Nee, ich mach das nicht mehr. Ich geh nicht mehr aus dem Haus. Ich wohne hier in meiner Goblin-Höhle und ernähre mich von Staub und Insekten. Aber würde ich rausgehen, würde ich ab und zu bestimmt mal auch Pokémon Go spielen. Also aktuell mache ich es nicht.
Ich hatte zwischendurch auch mal diese Harry Potter Geschichte, die ja ebenso, also diese Magic World oder sowas. Ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt.
Wizarding World,
genau. Das hatte ich auch mal gehabt zwischendurch. Fand ich auch ganz geil. Ich bin ja auch so ein Harry Potter Fan. Mhm. Und da war das schon auch sehr, sehr spannend, dass es das quasi zur ähnlichen Zeit dann auch gab.
Jennifer, wie lange hast du noch Zeit? Weil wenn wir jetzt dann anfangen mit Pokémon und Harry Potter Häusern und tief ins Nerddom abtauchen, dann kann es auch durchaus eine 90-Minuten-Episode werden. Das kann schnell mal passieren bei mir.
Naja, ich muss heute nur irgendwann mal noch die Treppe fertig machen. Aber ja, sonst habe ich Zeit.
Ja, dann, wenn sonst nichts ist. In welchem Haus wärst du gelandet?
Naja, ich kann mich immer gar nicht so entscheiden, aber ich fühle im Herzen schon Gryffindor, aber natürlich durch die Ravens auch natürlich mit einem Fuß in Ravenclaw, sehr klar.
Mit einem Fuß in Ravenclaw. Ich musste vor kurzem mit ein paar sehr geschätzten Kolleginnen und Kollegen, hallo ihr, musste ich erzwungenermaßen auch den Harry Potter Häusertest machen und bin in Gryffindor gelandet. Was mir gar nicht gepasst hat, weil ich halt aus.
Wieso?
Ich bin da super contrarian. Ich finde alles, ich finde Protagonisten und da, wo die Protagonisten hingehören, immer kategorisch kacke. Und hätte mich unheimlich über Slytherin gefreut, aber kannst nichts machen. Ich bin einfach nur gelandet. Voll der Käse.
Ja, naja. Also, man kann sich das auch alles nicht immer aussuchen, ne?
Nee, manchmal sucht der Hut das für einen aus. Aber siehst du, dann wären wir ja im gleichen Haus gelandet.
Na, ist doch gut.
Schön. Das ist ein extrem knuffiger Part von dem Interview gewesen jetzt. Du sagst, ihr schreibt gerade an neuen Songs.
Ja.
Ihr schreibt gerade an neuen Songs, weil wahrscheinlich auch irgendwann demnächst ein Album im Ofen ist, ne? Behaupte ich jetzt einfach mal, würde ich spekulieren, möglicherweise.
Wer macht denn heutzutage noch ein Album?
Macht man das nicht mehr?
Doch. Macht man schon noch. Also vor allem im Metal macht man das noch.
Im Metal macht man das noch. Ja, ich bin uralt, vielleicht macht man das auch nicht mehr.
Nee, also ich glaube, im Pop macht man es gar nicht mehr so arg.
Im Hip-Hop macht man es, also.
Im Pop-Bereich.
Im Pop-Bereich kann ich es mir fast nicht vorstellen, dass es rentabel ist, ein ganzes Album zu produzieren.
Ja.
Hast du recht.
Ich glaube, die konzentrieren sich mehr auf Singles.
Ja.
Vielleicht noch EPs. Hm. Aber ich liebe ja Alben. Ich liebe Konzepte, beziehungsweise wenn sich jemand halt Gedanken gemacht hat, dass es einfach dynamisch schön sich ausgleicht und so. Und das ist ja auch das, wo wir uns immer ganz viele Gedanken zu machen. Und und ich freue mich auf jeden Fall, dass wir jetzt nochmal was angehen. Was es am Ende wird, weiß ich natürlich immer am Anfang gar nicht so ganz genau. Wir haben zwar einen Plan, aber manchmal ändern die sich natürlich dann auch wieder. Aber ja, wir sind fleißig dabei, jetzt das nochmal richtig anzugehen und dann irgendwann nochmal ein Album rauszubringen.
Du sagst, du stehst auf Konzeptalben. Was kannst du schon verraten, ob es ein Konzept gibt fürs neue Beyond the Black Album?
Also ich liebe es auf jeden Fall, wenn es eine Idee dahinter gibt. Wenn es jetzt nicht nur random irgendwelche Songs zusammengeworfen wurden, sondern halt man irgendwie sagt, okay, darauf baut das Ganze auf. So, und das wird bei uns auf jeden Fall auch so sein. Was, wie gesagt, wenn es am Ende kann sich ein Plan immer irgendwie nochmal ändern, aber so gehen wir auf jeden Fall an das nächste Album ran. Mhm.
Welche fiktive Story, egal ob jetzt aus einem Videospiel, aus einem Buch, aus einem, weiß ich nicht, Gag von der Milchpackung, welche Idee eignet sich deiner Meinung nach exakt perfekt für ein Konzeptalbum, wurde aber deines Wissens nach bisher noch nie in ein Konzeptalbum umgesetzt?
Das ist ja eine geile Frage. Wenn ich so eine Idee hätte, dann hätte ich es ja wohl schon gemacht, oder?
Weiß ich nicht. Also ich sitze ja seit keine Ahnung wie lang schon auf einem ewig vor sich hin fermentierenden Konzept.
Was denn für eins?
Dass ich mangelnden Talentsweise nicht in ein Konzeptalbum umsetzen kann. Natürlich, wenn man jetzt A, das Talent und B, die Menge an Leuten hinter sich hat, mit denen man das umsetzen kann, dann bestimmt. Aber keine Ahnung. Also vielleicht gäbe es ja da was, dass dich so berührt, wo du sagst, ich würde da gerne ein Konzeptalbum draus machen, aber das hat so eine Magnitude, ich weiß nicht, ob ich das machen sollte. Oder das ist eigentlich so beknackt, wenn man da ein Konzeptalbum draus macht. Das verwirrt die Leute nur, oder keine Ahnung. Gibt ja tausend
Gründe. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Also ich meine zum Beispiel, wenn da irgendwie so eine Band, die sich selber nicht so ganz ernst nimmt zum Beispiel, die können dann eher irgendwelche lustigen Sachen als Konzept nehmen, im Prinzip.
Zum Beispiel.
Sowas.
Also, weißt du, ein Konzept, das vielleicht einfach für Beyond the Black gar nicht so gut geeignet ist, aber das du unheimlich gerne als Konzeptalbum von irgendjemandem mal sehen würdest.
Da habe ich tatsächlich, also meistens, was mir einfällt, das bin ich dann am Ende auch und das passt dann auch zu BTB automatisch. Also da kann ich dir jetzt gerade tatsächlich gar nichts aus dem FRC. Ja, schade. Hast du irgendwas?
Es wäre ein Graffiti-Rap-Metalcore-Album, in dem es um quasi ein Fallout-mäßiges Szenario. Weißt du, was mich total abfuckt an dem Fallout-Universum?
Was denn?
Dass es im Fallout-Universum keine neue Musik gibt. Es gibt da ein unheimlich gutes Video von Brian David Gilbert, wo er sich drüber aufregt, dass das so ist. Ich schließe mich der Tatsache an, dass es in den gottverdammten Fallout-Videospielen nur die Musik aus den 1920ern bis 50ern gibt. Und ich würde gerne neue Musik fürs Fallout-Universum machen, das aber einfach den Spice hat der Zukunft. Also, oder der Gegenwart in dem Fall. Das würde ich gerne machen.
Würde das funktionieren?
Nein, aber das ist ja egal.
Ja. Das würde ich aber auch bezweifeln, dass das funktioniert. Es lebt ja so ein bisschen von diesem alten Vibe auch so ein bisschen,
ja,
oder?
Das, also keine Ahnung, das, was bei mir am Schluss rauskommen würde, würde sich wahrscheinlich anhören wie Limp Bizkit.
Ja. Nur, aber das ist ja auch schon wieder...
Das gibt's auch,
alt.
Ne? Ja, ist eben,
im Prinzip.
Das ist ja. Das Problem. Ich komme irgendwie nicht bei einem Ergebnis raus.
Ja. Ja, spannend, wenn das jemand hört und jemand eine Idee dazu hat, wie man das irgendwie in die heutige Welt reinholen kann, soll er dich kontaktieren, oder?
Ja, genau, ruft mich an, meine Telefonnummer wird unten eingeblendet.
Sehr gut. Schön. Ja, aber spannende Idee.
Ja, das wär mein Beitrag in diese Richtung. Ja. Fallout-Universums Rap-Metal. Was haben wir denn noch für die liebe Jennifer? Was haben wir denn noch für sie? Gibt's, also eine meiner Classic-Fragen zum gegen Ende einer Episode ist immer, lieber Künstler XY, in diesem Fall ist es die zauberhafte Jennifer haben, liebe Jennifer, gibt's irgendein Thema, über das du schon immer mal dich auskotzen wolltest, sprechen wolltest oder einfach mal ein Statement dazu abgeben wolltest, wo du noch nie in einer Interviewsituation Gelegenheit dazu hattest?
Also, wo ich noch nie drüber gesprochen habe, tatsächlich, also wo ich selten drüber sprechen kann, ich finde, viel mehr Menschen sollten offen gegenüber anderen Sachen sein, die sie vielleicht nicht gut finden oder vielleicht irgendwie engstirnig da so ein bisschen dran vorbeischauen wollen, aber grundsätzlich dieses, ich finde das doof oder ich finde das doof oder ich finde das doof und deswegen boykottiere ich das, das finde ich echt ein bisschen schade und das gibt es leider recht häufig und gerade wenn ich das Wort True Metal höre und True Metal Festival oder was auch immer, und Leute, die sich da irgendwie so komplett drauf versteifen, zu wissen, was dazugehört und was nicht. Das finde ich immer ein bisschen schade, dass man da irgendwie da so ganz, ganz engstirnig unterwegs ist. Das ist was, wo ich auch sagen würde, Leute, entspannt euch mal ein bisschen, gönnt ein bisschen, die Welt verändert sich und so ein bisschen muss man da auch so ein bisschen offener werden, um dem Ganzen auch eine Chance zu geben und auch den Künstlern nicht nur eine Chance zu geben, sondern generell der ganzen Musikrichtung, dem Genre, weil auch dieses Genre braucht die Veränderung in irgendeiner Art und Weise, glaube ich, um weiterleben zu können und das, fände ich schön, wenn sich die Leute oder noch mehr Leute dem Ganzen öffnen würden.
Das ist ein extrem schönes Statement und ich kann mich dem tatsächlich nur anschließen. Ich habe schon mit vielen Künstlern über dieses Gatekeeper gesprochen im Rahmen von diesem Podcast. Man mag es gar nicht glauben, wie oft es vorkommt, dass Artists da eine sehr, sehr andere Position dazu einnehmen als die true Metal-Fanbase. Und zwar auch eben Artists, die maximalst true sind. Ich finde das sehr, sehr spannend, dass diese Versteiftheit, dieses Gatekeeping, glaube ich, nennt man es im Neudeutschen, dass es so ein Ding ist, dass es auch den Artists inzwischen super krass aufstößt.
Ja. Naja, also die Welt verändert sich halt. Und das ist es halt. Man merkt es halt immer mehr als Künstler sowieso in allen Bereichen. Und deswegen ist es umso schwieriger, wenn man merkt, dass dass Leute das vielleicht irgendwie gar nicht so unterstützen, obwohl die eigentlich ja diejenigen sein könnten, die da irgendwie was verändern können, die das dem ganzen Genre irgendwo helfen könnten. So. Und das ist halt einfach das, was immer mehr auffällt. Also diese Schere, die sich dann so weiter öffnet und öffnet, und irgendwann fällt das natürlich den Künstlern dann auch mehr und mehr auf. Klar.
Das waren jetzt 2 Minuten, in denen wir eigentlich nur dazu angehalten haben, hört euch mal Bands an, die vielleicht was anderes in Metal mit reinmischen. Ich freue mich, freu mich jetzt schon auf den Gegenwind dazu.
Sehr gut.
Aber die Realität ist tatsächlich so, dass Metal nur wachsen kann, wenn Metal aus vielen Stimmen besteht. Und wer zur Hölle hat ein Problem mit mehr Metal? Wie kann man denn mehr Metal schlecht finden? Das ist wie wenn ich mehr Kuchen schlecht finde oder mehr Sex schlecht finde. Keine Ahnung, es macht gar keinen Sinn. Dann gibt's halt einfach einmal Kuchen mit Kirschen und einmal Kuchen mit Zitronenglasur. Goddammit.
Genau. Also das andere gibt's ja deswegen nicht weniger.
Eben.
Ne? Und es ist halt nur so, dass man noch mehr unterstützt, noch mehr Möglichkeiten hat, noch mehr, ja, einfach noch mehr Kuchen hat, wie du sagst.
Und mit diesem Stück Kuchen geht es jetzt langsam zu Ende. Ihr da draußen, meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen und alle, die daneben und drüber und drunter liegen und irgendwo dazwischen, passt aufeinander auf, passt auf euch auf, passt auf die zauberhafte Jennifer Haben auf. Und vor allem Rock'n'Roll.
Rock'n'Roll, vielen Dank.
Das war Pod of Rock, euer Podcast-Magazin rund um Metal, Rock und allem drumherum. Präsentiert von EMP. Und für Musik auf den Augen, werft doch einen akustisch formulierten Blick auf emp.de. Mit dem Code Pod of Rock erhaltet ihr satte Rabatte auf eure EMP-Bestellung und unterstützt so unseren Podcast.